Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Ausgabe der Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, besuchen wir das Magirus Iveco Museum in Neu-Ulm, das am 22. August nach längerer Schließung mit Neugestaltung wieder eröffnet wurde. Dort gibt es rund 100 Exponate aus den Jahren 1854 bis 2002 zu sehen. Darunter Handdruckspritzen für die Feuerwehr und natürlich Feuerwehrfahrzeuge, die bis zu 100 Jahre alt sind. Wo das Museum genau liegt, dass es selbsterklärend ist und bei freiem Eintritt besucht werden kann und wie es zu seinem Namen gekommen ist und vieles mehr, all das thematisieren wir in der kommenden Stunde. Ich freue mich sehr, dass der Vorsitzende des Magirus Iveco Museumsvereins zu uns gekommen ist. Ganz herzlich willkommen bei Radio Free FM, sage ich Herrn Peter Burkhardt.
Hallo miteinander.
Ja, Herr Burkhardt, schön, dass Sie da sind. Sie sind mittendrin sozusagen in diesem Thema, haben schon einen langen Bezug zu diesem Museum, sind ja auch der Gründer des Museums. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über sich selber, was Sie beruflich machen und gemacht haben und wie die Zusammenarbeit mit der Firma gestartet hat und wie es dann zur Gründung des Museums kam.
Ja, ich habe bei Magius gelernt. Ich bin 1970 eingetreten in die Firma. Lehrwerkstatt, 3 Jahre in der Lehre gewesen als Maschinenbauer. Dann bin ich sofort in den Versuch gekommen, habe dann einige Auslandseinsätze getätigt für den Versuch, Testfahrten gemacht in Europa und somit bin ich dann 2012 in die Altersteilzeit gegangen und seit 3 Jahren bin ich in Rente. Und jetzt mache ich noch Führungen für Kunden bei Magius Brandschutztechnik.
Ah, das finde ich toll. Es gibt in Hamburg eine Brauerei. Da hatte ich auch mal das Vergnügen, vom früheren Chef eine Führung zu bekommen. Und es war die beste Brauereiführung, die ich je erlebt habe. Und ich habe schon ein paar hinter mir.
Ja. Nee, bei uns ist es auch so, ich gestalte auch diese Führungen hauptsächlich jetzt und in frühen Zeit, wie Magirus früher angefangen hat, ein bisschen aufgelockert, damit die Leute auch so kurzweilige Führung haben.
Und der Verein, dem Sie auch heute noch vorstehen, der ist ja auch schon über 20 Jahre alt.
Wir haben den 1999 gegründet. Wir mussten jetzt irgendwas machen. Die Firma war 125 Jahre alt. Und irgendeiner hat dann bei uns in der Firma gesagt, wir müssen uns einfach die Historie dieser Firma stellen und irgendwann einen Verein aufmachen. Und ein damaliger Vorstand hat uns dann gebeten, macht einen e.V. und ich steuere euch ein bisschen was dazu. Und dann haben sich ein paar Mitarbeiter gefunden. Und wir haben uns getroffen und haben diesen Verein gegründet.
Sie waren ja wirklich nur zu siebt, also quasi die gesetzliche Mindestanzahl. Wie groß ist denn der Verein inzwischen?
Richtig. Also zurzeit haben wir 360, sind wir ganz stolz, muss ich dazu sagen, 360 Mitglieder.
Was machen diese 360 Mitglieder die ganze Zeit? Sind die alle aktiv? Treffen die sich so regelmäßig? Sind die alle am Schrauben? Sind das Schrauber oder sind das auch?
Muss ich dazu sagen, ja. Alles Verrückte. Also das sind Leute, die besitzen selber Magirus, besitzen selber andere Nutzfahrzeuge, sind Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter von der Firma. Also es ist bunt gemischt. Wir haben Chirurgen als Vereinsmitglieder bis Autoverkäufer, bis Bäcker, Metzger haben wir sogar. Also wir haben die ganze Palette an Berufen abgedeckt in dem Verein.
Das heißt, man muss auch gar nicht bei der Firma gearbeitet haben zuvor?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind über jedes Mitglied glücklich und ich denke auch, jeder kann irgendwas machen. Da braucht man nicht unbedingt jetzt 2 rechte Hände, sondern 2 linke reichen auch bei uns.
Was machen denn diese 2 linken Hände?
Ja, man muss ja die Pflege, die Fahrzeuge müssen ja gepflegt werden. Zum Beispiel irgendwelche Sätze schreiben oder irgendwie was fürs Museum einkaufen. Die 2 linke Hände können auch einkaufen gehen, wenn irgendwas gemacht worden ist. Also ich denke wohl, bei Veranstaltungen kann man jede Hand gebrauchen.
Ja, das ist klar. Und so im also wenn jetzt das Museum zu ist, so wie es über Monate hinweg war, was haben dann die Vereinsmitglieder alles machen können in der Corona-Zeit?
Ja, erstens war das einmal ganz schwierig, weil die Abstandsregelungen ja auch irgendwo in Ulm und Neu-Ulm festgeschrieben waren. Wir haben 4-5 Leute gehabt, die in großem Abstand die Fahrzeuge gewartet haben. Wir haben eine historische Werkstatt gebaut, wir haben ein historisches Feuerwehrhaus gebaut, wir haben eine Baustelle gebaut, ein Markierestüble haben wir angefangen auszubauen. Also da sind genug Arbeiten gehabt. Und dann haben wir jedes Auto beschrieben, also fast jedes Auto beschrieben, die Geschichte vom Markierer ist noch ein bisschen, die Geschichte der Löschfahrzeuge, die Geschichte der Drehleitern. Also die Arbeit ging uns nicht aus in dieser Zeit.
Okay, man kann dieses Museum mittlerweile wieder besuchen seit letzten Sonntag. Wie es war am Sonntag mit der Neueröffnung oder Wiedereröffnung und auch die Historie des Museums mit insgesamt 14 Umzügen. All das wollen wir uns nachher ein bisschen anschauen. Mich würde an der Stelle erstmal interessieren, der Name Magirus, der bedeutet ja eigentlich Koch. Und ich weiß, es gab mal einen Schreiner so irgendwie im 16. Jahrhundert, der kam aus Stuttgart. Und wie gesagt, griechisch Magirus Koch. Und jetzt würde es mich interessieren, wann wurde dieser Name dann übersetzt und wie kam dann Magirus raus? Das ist ja quasi dann wahrscheinlich eine Verdeutschung.
Ja, richtig. Magirus, so im 17. Jahrhundert, da gab es ja viel Gelehrte aus dieser Familie, Magirus-Familie, unter anderem auch beim König von Württemberg beschäftigt. Und dann hatten sie einfach, das Magirus hat nicht gepasst, das war die altdeutsche Schriftart. Und irgendwann haben sie das umgesetzt in den Magirus praktisch. Da kam dann auch die Familie Magirus nach Ulm. Also ein Teil dieser Familie nach Ulm.
Weiß man denn noch ein bisschen was von dem Schreiner, der da im 16. Jahrhundert unterwegs war und wie der nach Ulm kam, warum der hierher kam, was der gemacht hat?
Eigentlich gar nichts mehr. Also wir haben das schon recherchiert, wir waren in Ludwigsburg im württembergischen Archiv, da steht die Geschichte von der Familie Magirus, aber von dem Schreiner weiß man gar nichts. Also es fängt an bei den Gelehrten, die in Tübingen im Prinzip evangelische Pfarrer waren oder auch Bischöfe, weiß nicht, ob so was Ähnliches. Und dann ging ja ein Teil nach Stuttgart und wie unter dem König von Württemberg im Prinzip sie dann gelandet sind. Und dann irgendein Teil dieser Familie ist nicht nachvollziehen, wie die nach Ulm kamen praktisch.
Das ist ja eigentlich geisteswissenschaftlich, aber nur ist es ja so, die Firma wurde ja dann doch eher von einem technisch interessierten Menschen gegründet. Ich glaube, wenn man den Namen Konrad Dietrich Magirus nennt, dann ist man beim Erfinder der ersten selbstfahrenden Dampffeuerspritze und da geht's zurück so ungefähr ins 19. Jahrhundert.
Ja, richtig. Magirus war eigentlich vom Beruf Kaufmann. Seine Eltern hatten ein Kolonialwarengeschäft in der Ulmer Gasse, nicht weit von hier entfernt. Und dann sein Schwager hatte ein Geschäft in Neapel und weil seine Schwester hat nach Neapel geheiratet und dann machte er seine Lehrjahre oder seine Gesellenjahre unter anderem in Neapel, im Elsass, also in Straßburg, in London, bis er wieder nach Ulm kam. Und da sah er, dass zum Beispiel in diesen Städten immer die Löschen der Häuser in Menschenhand war, also in Besitzerhand von diesen Häusern. Da gab es ja auch nirgends eine Feuerwehr. Und dann hat er gedacht, das müsste man doch in Deutschland auch oder in Ulm auch einführen können. Und somit gründete er einfach auch die mit Genehmigung des Ulmer Stadtrats eine freiwillige Feuerwehr.
Und war eigentlich dann die Feuerwehr vor der Firma da sozusagen?
Die Feuerwehr war vor der Firma da, genau. Er hat dann auch, ist ja ein Schwabe, wollte ja auch Geld verdienen, hatte auch Feuerwehrrequisiten gebaut, bauen lassen und die dann auch verkauft an diese Feuerwehren. Somit hat er den Grundstein für seine Firma gelegt.
Das heißt, eigentlich die gemeinnützige Arbeit stand im Vordergrund und er musste dann nachlegen sozusagen. Als Kaufmann, wie hat er dann das technische Know-how eingekauft?
Das hat er selber erfunden. Er hat schon immer ein technisches Händchen gehabt und er hat auch, man muss dazu sagen, er war ja auch Vorstand im Ulmer Turnverein und hat diese Feuerwehrleute aus diesem Ulmer Turnverein requiriert. Also die sind ja die, wo eigentlich auf die Leitern haben steigen können, die sind ja schwindelfrei gewesen und deswegen gab es eine Steigermannschaft, hat er aus diesem Turnverein praktisch geholt.
Also der Sport auch ein bisschen verbunden richtig. Miteinander und wer sportlich ist, kann auch Feuerwehr.
Genau, vollkommen richtig. Man muss dazu sagen, früher hat man ja auch diese Leitern an die Hauswände angestellt. Und er war ja auch der Erfinder der sogenannten Ulmer Leiter, die man vom Haus wegschieben konnte und an ein anderes Ende anschieben konnte, damit die Leiter nicht mit verbrennt am Haus.
Es gibt ja historische Fotos, wo dann über eine Leiter die Leute auf die höchsten Gebäude hochklettern. Sind ja immer Satteldächer meistens bei diesen alten Bildern. Und da sind dann 10, 12, 15 Feuerwehrmänner, verteilen sich auf diese historischen Häuser. Und es sieht immer ganz toll aus, wie die da kraxeln und krabbeln.
Wenn ich diese Bilder den heutigen Feuerwehrleuten sehe, da ist ein Raunen im Saal, wenn sie das anschauen, wie die damals die 14, 15, 18 Meter, je nachdem die Höhe, hochgeklettert sind und wie stabil auch diese Leitern waren.
Und heute hat man ein Fahrzeug, das hat einfach eine Leiter, mit der kann man 30 Meter hoch nach oben.
Bis zu 68 Meter.
Oder sogar noch viel höher. Ja. Und der Korb, der wackelt trotzdem nicht sonderlich. Man kann richtig cool runterkommen.
Mit einer Hydraulik wird er im Prinzip befestigt.
Das Wort Hydraulik hat man damals noch nicht gekannt. Nein. Aber die Turnergemeinschaften, die waren damals... Wie sah das genau aus? Was haben die alles gemacht?
Die haben im Prinzip nur für den Ernstfall geübt im Prinzip. Also das ist ja wie vom Turnvater Jan im Prinzip. Da gab es ja auch diese Gemeinschaften, die sich dann vielmehr zwei, dreimal in der Woche getroffen haben oder nur einmal, je nachdem. Die hatten ja auch früher 60-Stunden-Woche oder noch länger. Die haben am Tag 10 Stunden gearbeitet. Also man mussten schon sehr wahrscheinlich die Leute auch ein bisschen antreiben, damit sie ein bisschen üben konnten. Und in Ulm war das ja auch gut durch die Altstadt, die hatten ja auch enge Gassen und so weiter. Da mussten die ja üben, damit die Feuer, man wusste ja auch, der neue Bau ist mal abgebrannt in den 30er Jahren und da ist schon eine Feuersprunst in so einer Altstadt.
Mit was hat's denn dann genau angefangen, Fahrzeuge welcher Art?
Magirus ist ja bekannt, Hersteller von Dampfspritzen. Und im Ersten Weltkrieg fehlte natürlich alles, was motorisiert ist. Und der König von Württemberg hatte den Auftrag der Firma Magirus auch gegeben, ein Fahrzeug zu bauen und zu konstruieren. Magirus hatte keine Konstrukteure in dieser Art, ist ja eine Wagnerei im Prinzip gewesen. So wurde ein klasse Konstrukteur, Professor Buschmann, der bei Daimler-Benz in Gaggenau oder bei Benz in Gaggenau gearbeitet hat, zu Magirus nach Ulm gelotst. Und somit wurde der erste LKW 1916 konstruiert und gebaut.
Wie hat er das geschafft, dass er diesen Menschen nach Ulm gebracht hat?
Also der Mensch wohnte eigentlich in Gebingen und hat einen Lehrstuhl an der Hochschule in Esslingen gehabt und dann mit viel Überredungskunst, wie man die Firma Magirus kennt, auch noch heute, hat er das geschafft, den Professor Buschmann nach Ulm zu lotsen. Und es war natürlich eine neue Aufgabe, überhaupt was ganz Neues zu entwickeln.
Jetzt hat er ja wahrscheinlich nicht einen riesen Unterbau gehabt, auf den er zugreifen konnte in dem Moment, sondern der Professor musste ja jetzt eigentlich im Prinzip etwas aus dem Boden stampfen.
Ja, es waren keine Konstrukteure vorhanden in Ulm, sondern technische Zeichner gab's. Und da gab's halt ein paar technische Zeichner, die von einer Abteilung in die andere geschoben wurden, weil sie einfach nicht kompatibel waren. Und somit hat der Professor Buschmann diese paar Mitarbeiter bekommen und somit wurde die erste Konstruktionsabteilung bei Magirus aufgebaut.
Die haben sich sicher gefreut, dass sie jetzt endlich mal eine vernünftige Aufgabe kriegen.
Richtig, die haben sich richtig reingehangen, die haben alles getan, um das Auto 1916 aus dem Boden zu stampfen.
Also 1916 der erste LKW. Welche Zwecke hat er dann bedienen können?
Der zum ersten halt einfach mal für kriegswichtige Dienste, also im Frankreichfeldzug. Es gab ja zweierlei Arten, einen Kettenantrieb und einen Kardanwellenantrieb. Und Magirus war der erste überhaupt Lastwagenhersteller, der eine Kardanwelle eingebaut hat. Das Schlechte ist, dass die Armee keine Kardanwelle wollte, sondern man musste dieses Fahrzeug innerhalb von ein paar Wochen auf Kettenantrieb umkonstruieren.
Welchen Vorteil hatte das?
Sie vertrauten dieser Kardanwelle nicht, aber die Kette war schon seit Jahrzehnten irgendwo eingebaut, an Maschinen auch, und die vertrauten einfach auf die Kette. Und gut, die Kette, die kann man dann mit Gliedern, kann man dann ja nicht reparieren, ohne großen Aufwand.
1918 war der Erste Weltkrieg vorbei. Wie hat sich die Firma dann weiterentwickelt?
Magirus starb ja schon 1895. Seine Söhne hatten die Firma weitergeführt und diese Söhne, die hatten natürlich immer im Blick auch Geld zu verdienen mit der Firma. Und somit hatten sie auch jetzt Omnibusse im Programm. Omnibusse wurden ab 1920 gebaut, konstruiert und gebaut. Und dann hatten sie auch Feuerwehrfahrzeuge mit eigenen Motoren anzubieten praktisch, also mit eigenen Magios-Motoren. Und die sind ja alles noch angefertigt gewesen und ab 1920 fingen die ersten Feuerwehrfahrzeuge über ein normales Produktionsband zu laufen.
Wohin sind diese Feuerwehrfahrzeuge dann überall verkauft worden?
Magios verkaufte Fahrzeuge auf der ganzen Welt. Also es fängt an Südamerika, selbst Nordamerika. New York hatte zum Beispiel eine der ersten Magirus-Feuerwehrfahrzeuge. Dann in Rio de Janeiro in Brasilien hatte bestellt. Und wir haben ja ein Archiv, da können wir nachschauen. Da gibt's die Findbücher, wo man genau hinschaut, wo diese Fahrzeuge verkauft worden sind. Und bei uns in Deutschland war das der Typ, hat es die Typen gegeben, wie die Städte. Also es gab einen Typ Heidelberg, es gab einen Typ Bayern, es gab einen Typ Bremen und es gab einen Typ Hamburg.
Wie alt ist denn das älteste Fahrzeug, das Sie jetzt in Ihrem Museum haben? Weil Sie sind ja der Gründer und der Vorsitzende des Vereins.
Das älteste fahrbare, also motorisierte Fahrzeug ist von 1920. Das ist der 2C Magirus, ein 3,5 Tonner Fahrgestell mit einem 50 PS Magirus, 4-Zylinder Magirus Motor, der eigentlich von der Konstruktion her seit 1916 konstruiert wurde, ist nicht verändert worden in der Konstruktion.
Der Verein ist ja 1999 gegründet worden, haben wir vorhin herausgearbeitet. Wann hat das Museum dann wirklich als solches begonnen?
Das Museum hat eigentlich begonnen 2002 mit einem Platz innerhalb vom Werk im Donautal. Da hatten wir so 500 Quadratmeter, dann durften wir unsere Fahrzeuge präsentieren. Da gab es auch eine Kundenpräsentierhalle und da daneben waren wir unseren Verein aufgebaut, unsere Fahrzeuge. Wir haben angefangen mit 10 Fahrzeugen.
500 Quadratmeter klingt zwar viel, aber ist natürlich für Fahrzeuge, um sie auszustellen, relativ wenig. Und Sie haben dann umziehen müssen, aber nicht bloß einmal, sondern insgesamt 14 Mal.
14 Mal in 22 Jahren jetzt.
Da hat man richtig was zu tun und muss es ja auch wieder neu gestalten.
Das ist richtig. Man hat sehr viel zu tun, man verliert immer auch die Lust. Und das Schlimmste an der ganzen Arbeit ist eigentlich, dass die Mitglieder irgendwann auch keine Lust mehr haben zu kommen. Es geht ja nur ums Umziehen und es geht ja nur ums Aufbauen und ums Abbauen. Und wenn du dann keine Zukunft nicht siehst, dann wird es immer schwieriger, Mitglieder zu werben.
Aber im Moment sieht es ja recht gut aus. Wo ist denn postalisch gesehen das Museum jetzt?
Das Museum ist in Neu-Ulm in der Baumgartenstraße, also 89231 Neu-Ulm. In der Baumgartenstraße, Ecke Dieselstraße, in den ehemaligen Passigatti-Werk.
Und da haben Sie jetzt eine relativ sichere Basis. Sie können da noch länger bleiben, das wissen Sie schon.
Ja, wir haben jetzt vor 5 Jahren unterschrieben. Also wir haben jetzt noch 2 Jahre mit der Option auf weitere 5 Jahre. Aber ich habe heute Morgen mit der Senior-Chefin gesprochen. Die freut sich, dass wir da sind. Und das denke ich auch, das bleibt auch so die nächsten Jahre.
Wie groß ist jetzt Ihr Platz?
Circa 1300 Quadratmeter.
Okay, und nun war es aber so, jetzt kam Corona, da war auch das Museum geschlossen. Wie lange war das Museum zu?
Seit Mai 2020.
Und nun ist es letztens wieder aufgemacht worden.
22. August haben wir aufgemacht.
22. August endlich wieder aufgemacht.
Endlich wieder Freude an den Personen, die uns besuchen.
Aber Sie haben Ihren Mitgliedern insofern auch eine Freude machen können, indem Sie gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir mal hier endlich Zeit, diese notwendigen Neugestaltungsarbeiten durchzuführen. Was ist jetzt alles gemacht worden in dieser Zeit von Mai 2020 bis August 2021?
Also wir haben eine historische LKW-Werkstatt eingebaut aus Leichtbauplatten. Wir haben einen alten Hühnerstall abgerissen und haben diese Bretter verwendet für einen Scheunenfund. Wir haben einen Scheunenfund gestaltet. Im ersten Stock über diesem Scheunenfund soll das Magirus-Stüble kommen, dass man dann auch gemütlich drin sitzen kann. Dann haben wir eine Baustelle haben wir gebaut und einen Marktplatz mit einem Markt von 1934 und einem Markt aus den 70er Jahren. Also, dass man den Unterschied, die Leute den Unterschied sehen, was es 34 zu kaufen gab auf dem Markt und was man heute alles kaufen kann. Heute kann man ja sogar Südfrüchte auf dem Markt kaufen.
Nicht schlecht. Und wie war denn die Eröffnung, die Wiedereröffnung? War da viel Betrieb?
Wir sind total überrascht worden von den Besuchern, die da gekommen sind. Und wir haben nur nette Aussagen, wirklich, wir haben nur von den Leuten rüberbekommen, dass sowas schon lang gefällt hat hier in der Gegend und dass das wirklich toll gestaltet ist, das Museum.
Und ich glaube, da waren nicht nur Leute aus Neu-Ulm oder Ulm da.
Nein, es sind auch Leute von Kreis München da gewesen, rüber bis nach Heilbronn und fast nach Leverkusen hoch waren Magirus oder Iveco-Freunde, die dann mit ihrem LKW sogar hierher gefahren sind auf diesen Tag.
Wow, was Sie alles gesehen haben in dem Museum, da kommen wir nachher noch dazu. Aber gab es da auch ein Rahmenprogramm?
Ja, das Rahmenprogramm war im Prinzip, dass wir Führungen durchgeführt haben. Wer wollte, konnte mit uns drüber reden, wie das alles entstanden ist und auch die Fahrzeuge ein bisschen erklären. Wir haben einen Rahmenprogramm Mini-Baggerhammer gehabt mit ferngesteuerte Fahrzeuge, die dann praktisch in einer Sandgrube umgebaggert haben, einen Lastwagen beladen haben und ferngesteuerte Fahrzeuge, wo auf dem Asphalt gefahren sind. Für die Kinder haben wir eigentlich Catcar und Bobbycar, wie das halt so ist. Und bei uns ist es halt so, wir können die Tore zumachen, außen in den Außenbereich, und dann fährt keiner auf die Straße.
Gut, wo kann man parken, wenn man das Museum besucht?
Ja, in der Baumgartenstraße gibt es eigentlich genügend Parkplätze. Und bei uns, wenn wir draußen kein Rahmenprogramm nicht haben, mit LKWs oder Feuerwehrausstellungen, dann kann man auch bei uns am Museum direkt parken im Bereich.
Herr Burkhardt, kann uns jetzt mal so eine kleine Führung durch dieses Museum geben? Was dürfen wir denn da alles besuchen oder besichtigen? Denn das Museum ist eigentlich selbsterklärend. Man kann aber auch eine Führung wirklich buchen, wenn man das will.
Ja, zum Museum selber. Wir haben zwei Hallen. Die erste Halle vorne ist nur der Feuerwehr mit Feuerwehrfahrzeugen und mit Pumpen bestückt. Und die zweite Halle sind LKWs. Wir haben an jedem Fahrzeug eine Stele stehen, die das Auto praktisch erklärt. Oder das Auto erklärt sich selber. Ich habe mir gedacht, wenn wir was schreiben, soll das doch den Besucher ein bisschen ein Schmunzeln ins Gesicht stricken oder zeigen. Die Autos sagen von sich, ich bin geboren an dem und dem Tag, habe da und da gearbeitet, bin dann weiter verkauft worden und. Also das läuft das durch das ganze Museum im Prinzip, die Erklärung des Fahrzeuges. Und wenn aber jemand eine Gruppenbuchung machen will bei uns, dann kann er sich an unsere Internetseite Magirus Museum wenden, kann da einen kurzen Dreizeiler schreiben und ich bekomme dann diese Nachricht von unserem Internetgestalter und ich setze mich dann mit den Leuten in Verbindung und dann können wir einen Termin ausmachen, den netten, und dann die Führung ungefähr 1,5 bis 2 Stunden.
Ah, das ist natürlich toll. Ganz so ausführlich können wir es jetzt nicht machen. Und wenn die Fahrzeuge sich in der Ich-Form selber erklären, dann kann man sich das ja vor Ort so reinziehen. Aber wenn Sie jetzt eine Führung machen, mit was beginnen Sie dann?
Also ich fange auch mit der Geschichte Magirus an. Das ist eigentlich ganz klar. Magirus-Geschichte, das durchzieht sich ja jetzt 150 oder 160 Jahre. Die Iveco-Geschichte ist mit dabei. Also die Höhen und Tiefen dieser Firma werde ich auch erklären. Also im Prinzip alles, was mit dieser Firma zu tun haben, von der Gründung bis zum heutigen Tag.
Und dann, denke ich mal, werden Sie das erste Feuerwehrfahrzeug vielleicht zeigen oder was?
Wir werden jedes Fahrzeug erklären, warum und wieso das im Museum steht, wie wir das erworben haben oder wie wir das bekommen haben. Und auch die ganzen Holzleitern, wo wir stehen haben, da gibt's immer eine Geschichte dazu. Also das ist sowas von kurzweilig, wenn man das erzählt, da sind 2 Stunden eigentlich gleich rum.
Ja, dann dürfen Sie doch mal ein bisschen jetzt erzählen. Welche Stories haben Sie da so parat? Zu welchen Fahrzeugen?
Wir haben jetzt zum Beispiel von dem 2C, von dem alten Magirus, der früher ein Kohlenauto war, das bis in die 50er Jahre gelaufen ist. Und dann kam der Besitzer, ruft bei Magirus an oder kam bei Magirus vorbei und sagte, er braucht eine neue Hinterachse, weil die Hinterachse kaputt ist. Und da haben die bei Magirus gesagt, der ist ja nicht ganz dicht, nach 40 Jahren eine Hinterachse zu wollen. Und dann hat er voller Ärger das Fahrzeug zum Schrottbeck nach Neuem gebracht. Und Gott sei Dank haben es ehemalige Mitarbeiter von uns das Fahrzeug beim Schrottweg entdeckt und hatten das wieder ins Werk zurückgeholt. Dann wurde es restauriert und zu der Pro-Messe 1964 in Frankfurt als Goldochsen-Auto vorgestellt.
Das heißt, es durfte dann Bier ausfahren?
Das durfte Bier ausfahren, direkt auf dem Bierstand von Goldochsen.
Wow, goodie. Ja dann, Prost. Wie geht's weiter im Museum? Was kommt als nächstes?
Wir hatten noch ein Auto, das ist ersteigert worden durch die Antenne Bayern. Antenne Bayern macht jedes Jahr ein soziales Projekt. Und damals hieß das vom Matchbox-Auto zum Ferrari. Und dann wurde unter anderem ein Magirus ersteigert, der dann angeboten wurde. Also es fing dann an von Matchbox-Auto über den Sofa zum String-Tanga, zum Brotkleid. Und dann wurde der Magirus ersteigert und die Firma Iveco hat dann dieses Auto für uns ersteigert. Und die gaben dann einen Lieferwagen ab, einen Iveco Daily, für dieses Auto. Und der ersteigerte dann wieder dieses Auto, der nächste, und für den Ferrari. Dann bekam dann die Antenne Bayern diesen Ferrari.
Eins der ausgestellten Fahrzeuge hat ja auch eine schöne Kühlerfigur, die Eiskunstläuferin Marika Kilius aus den, glaube ich, 60er, 70er Jahren.
Ja, das war im Prinzip, früher hatte man sich dekoriert mit diesen Figuren. Und das ist ein Mitglied aus München, der kam extra nach Neuem gefahren, trotz dieses Wetter, obwohl diese Fahrzeuge eigentlich nur in der Garage stehen, wenn schlechtes Wetter ist. Er kam hierher gefahren und hat natürlich diese Marika Kilius vorne als Kühlerfigur dran gemacht. Es gab von Gasolin ehemalige Tankstellenfiguren, Michelin hatte solche Figuren und die ehemaligen Fernfahrer aus den 60er Jahren, die haben sich damit geschmückt, einfach so Figuren auf den Kühlergrill zu machen.
Gibt es auch innerhalb der Fahrzeuge Figuren, also so Dashboard Hula Girls oder irgend sowas, wo man also irgendwo innerhalb des Fahrzeugs das, einfach unterbringt?
Ja, das ist heute nicht mehr so, aber das war früher, also in den 80er Jahren gab es das noch. Zum Beispiel ganz wichtig, diese Würfel, zweimal die Würfel am Spiegel oder an der Scheibe zu hängen in der drin. Und dann vor allen Dingen Vorhängchen mit Velour und so weiter. Das ist alles, die Leute haben ihr Auto richtig geschmückt, sie mussten ja wohnen drin in diesen Fahrzeugen.
Die Fahrzeuge, also die Feuerwehrfahrzeuge, die haben ja wahrscheinlich, die Sie jetzt haben, eher so die deutsche Geschichte durchlaufen, hier in Deutschland selber Dienst getan. Was ist denn das Spannendste von den Fahrzeugen insgesamt? Also das Älteste haben wir ja schon vorgestellt, aber vielleicht ist das Spannendste, das Besonderste.
Wir haben tatsächlich ein Fahrzeug, das ein Wasserwerfer ist. Und zwar... Die Magirus hatten in den 60er Jahren genau 5 Wasserwerfer gebaut und jetzt Abstand genommen, die Firma Magirus, die Firma Iveco, baut bis heute keine Wasserwerfer mehr. Weil es gab in der Firma einen Bericht, wo ein Vorstand geschrieben hat, wir werden mit Wasser nicht auf Menschen schießen. Und deswegen gab es nur 5 und wir haben einen davon. Also das ist, also muss ich sagen, ein Glück, dass wir sowas haben. Wir haben das vom Museum aus Hamburg übernommen, Ahrensböck. Und die im bestimmten Alter sind die Museumsbetreiber und die wollten das Auto an einen schönen Ort und an einen guten Ort haben. Und somit haben wir das Auto vor einem Jahr geschenkt bekommen.
Wie viele Feuerwehrfahrzeuge sind denn vor Ort, also im Museum?
Vor Ort sind circa 15 Feuerwehrfahrzeuge.
Und dann gibt's ja auch andere Utensilien, Feuerwehrutensilien, ja, wie Spritzen. Was gibt's denn da Spannendes zu berichten?
Wir haben alte Goliath-Spritzen. Magius hat diese Goliath-Spritze miterfunden aus den 30er Jahren. Wir haben eine von 1920, eine Spritze, eine Anhängerspritze mit einem Magius-Motor drin. Dann sämtliche Spritzen von 1925 bis 1971, die verschiedenen Tragkraftspritzen im Prinzip.
Diese Spritzen, gibt es da auch schon eine Hydraulikspritze jetzt im Museum oder sind die alle noch im Dienst?
Wir haben schon eine Spritze mit Starter, mit Elektrostarter, mit einem Anlasser, mit einer Batterie, die 1600 Liter in der Minute fördern kann. Die haben wir erst vor 6 Wochen geschenkt bekommen. Die ist allerdings defekt, aber die Außenhaut ist gut und schön. Und frisch aufpoliert sieht die aus wie aus dem Laden raus.
Können Sie die wieder reparieren?
Wir werden die auch wieder reparieren. Wir haben ja einen guten Draht zur Magirus Feuerwehrreparatur, die ja auch diese Pumpen auch repariert. Und wenn ein bisschen weniger Arbeit da ist, was eigentlich nie vorkommt, aber dann bringen wir denen diese Maschine und dann sollten sie mal nach der Fehlerquelle suchen.
Der Verein selber hat ja sicherlich auch diverse Schrauber.
Ja, wir haben sogar eine eigene Werkstatt innerhalb des Museums, also angebaut an das Museum haben wir eine eigene Werkstatt und da werden Autos restauriert. Wir sind gerade dran, ein Auto zu restaurieren vom Baujahr 43, einen Magirus Drehleiter, die ans Reichsluftministerium nach Berlin geliefert wurde und nach dem Krieg nach Landsberg praktisch kam, Landsberg am Lech.
Wir haben schon die Feuerwehrfahrzeuge und die Feuerwehrleitern und so angeschaut und gehen jetzt mal weiter in die Abteilung Lastwagen, denn da gibt's auch eine ganze Menge und die haben, kann man sagen, auch weltweit Dienst getan.
Ja, genau. Wir haben auch unter anderem, Magius lebt ja auch viel von den Großaufträgen, die weltweit unterwegs waren und unterwegs sind, bis heute noch. Und unser größtes Stück ist eigentlich der Russland-Auftrag. Die Sowjetunion bestellte damals bei uns 10.000 Autos, die wir eigentlich im Prinzip zuerst konstruieren mussten. Wir hatten nach Russland einige Prototypen geschickt und Magius war total überrascht, damit sie überhaupt den Auftrag bekamen, weil da waren weltweit alle namhaften Hersteller vertreten in der Sowjetunion damals. Zum Bau übrigens der Baikal-Amur-Magistrale. Und dann wurde es natürlich hektisch bei uns. Wir wollten unbedingt diesen Auftrag noch fest unterschrieben haben. Und somit bauten wir in Ulm einen Prototypen, der dann bei uns auf dem Versuchsgelände lief in 3 Schichten. Und vor allen Dingen, wir wussten nichts über diese Temperaturen von minus 60 Grad und plus 40 Grad.
Somit, das heißt, der musste Extremtemperaturen aushalten können, wenn er mal so richtig in Fahrt war?
Richtig, genau. Es gab
da musste man einiges tun, um die Technik so aufzumotzen, dass er das schafft. Das macht ja nicht jeder so einfach.
Nee, das war eine Revolution im Fahrzeugbau. Jeder Zulieferer hat da mitgelernt. Und ich kann dann eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren in Wien, im Eisenbahngesellschaft, im Windkanal. Und der Kältekammer, die bis 60 Kilometer Windgeschwindigkeit erzeugen konnten und 40 Grad minus. Wir hatten das Fahrzeug über Nacht eingestellt und am anderen Tag lag die Windschutzscheibe draußen. Und dann mussten wir feststellen, dass die ganzen Gummiteile und die Elektrokabel alles gebrochen waren in dieser Kälte.
Hat es die Kälte oder der Wind verursacht?
Das war die Kälte. Die Kälte und der Wind. Der Wind, wenn ich einen Wind erzeuge, fühle ich die Kälte ja noch kälter, wie sie eigentlich ist. Und also ich war bestimmt der Meinung, dass er 50 Grad minus hatte in dieser Kammer, in diesem Abend.
Naja, und gefühlte Temperatur dann minus 70 Grad. Und der LKW hat es auch gefühlt und hat richtig Seine Plastikteile und Gummiteile langsam aber sicher von sich geworfen.
Hat sich entledigt, diese Teile.
Wie mussten Sie das dann nacharbeiten? Was hat man da getestet und versucht?
Man saß mit sämtlichen Zulieferern zusammen und dann wurde neu entwickelt. Die Gummiteile wurden neu entwickelt, die Standheizungen wurden neu entwickelt. Und somit konnten wir dann eigentlich auch diese Konstruktionen weitergeben an andere Hersteller, damit die anderen Hersteller auch diese auf diesem Level waren, wie wir zur damaligen Zeit. 1972 war das.
Also auch schon 40 Jahre her, richtig, fast. Und Sie haben dann wirklich 10.000 Russland-Kipper gebaut?
Wir haben 10.000 Russland-Kipper gebaut. Im Ende waren das sehr wahrscheinlich auch 12.000, weil die letzten Fahrzeuge gingen 1996 aus Bozen, aus unserem Werk in Bozen nach Russland. Und heute werden sie noch gebaut bei Uralas. Das ist eine Firma in Russland, die unsere alten Maschinen und unsere alten Pressen gekauft haben.
Das heißt, die laufen eigentlich immer noch?
Die laufen immer noch.
Aber einer steht bei Ihnen im Museum davor?
Der Prototyp steht bei uns und da sind wir stolz, haben wir im Museum stehen und sind wir richtig stolz auf dieses Auto.
Konnten Sie dann auch mal Russland besuchen?
Ich selber war nicht in Russland. Mir schickten meine Kollegen immer ins heiße Afrika.
Das heißt, dort sind auch Autos von Ihnen unterwegs. Was für Autos, was haben Sie dort für Dienste zu tun?
Das waren im Prinzip die gleichen Autos wie in Russland. Ich war in Libyen und Ägypten und da liefen eigentlich für das Militär und auch für den Zivilbereich auch heute noch diese Autos. Und man musste eigentlich richtig immer wieder die Fahrzeuge verbessern und immer wieder Tests machen in der Sahara und in Schlechtwegstrecken.
Das heißt, da kann auch mal Sand ins Getriebe kommen.
Da ist sehr viel Sand im Getriebe gewesen, muss ich dazu sagen.
Aber das Getriebe muss das ja aushalten, darf ja nicht gleich wieder stehen bleiben.
Nee, richtig, das war natürlich auch eine Konstruktion von der Firma ZF. Wir haben eine Getriebefirma, die unser Zulieferer. Und mit uns entwickelt dann man diese Fahrzeuge, die eigentlich in den Tropen liefen. Also wir haben Fahrzeuge in Malaysia, in Südamerika sehr viel laufen. Also in allen Standorten dieser Welt, selbst in Japan, laufen Fahrzeuge von uns.
Gibt es da ein Fahrzeug im Museum, das noch ein bisschen Wüstensand irgendwo dran hat?
Tatsächlich. Ich habe die Idee gehabt, wir haben eine Pumpe aus den 30er Jahren, die im Afrika-Feldzug beim Erwin Rommel unterwegs war, auf einem Seitenwagen eines Motorrads. Das haben wir vor 6 Jahren in Erfurt geholt, diese Pumpe, die ist uns angeboten worden. Und da habe ich jetzt Kinderspielsand angelegt, damit es aussieht. Und das ist auch eine Geschichte, wo ich den Besuchern natürlich erzählen kann.
Mein Rundgang durchs Museum. Es ist eigentlich, wenn man das Museum besucht, ja kostenlos. Wenn man da eine Führung bucht, kostet das dann was?
Wir sind auf Spendenbasis. Wir machen das alles auf Spendenbasis. Wir verlangen keinen extra Preis. Das wollen wir nicht, weil wir haben vorgesehen, dieses Museum als Familienmuseum zu sein. Und wenn eine Familie mit zwei Kindern kommt, sind 4, 5 Personen, der Opa vielleicht noch dabei, dann müsste ich ja gleich mal 20, 30, 40 Euro auslegen, um dieses Museum zu bestaunen zu können. Das wollen wir nicht. Wir sind auf Spendenbasis, wir sind auf Spenden angewiesen und verkaufen noch Getränke und so weiter. Also ich muss sagen, das ist für uns viel lieber, weil die Leute, die freuen sich drauf, wenn sie keinen Eintritt zahlen müssen.
Sagen Sie nochmal die Internetpräsenz und wo es postalisch gelegen ist.
Die Internetpräsenz ist Iveco Magirus Museum e.V. Das finden Sie im Internet, ist ganz groß beschrieben. Und postalisch ist Neuem in 89231 Neuem in der Baumgartenstraße.
Und nun wollen wir uns noch ein bisschen in die Geschichte zurückbegeben. Es gab ja in der Nationalsozialismuszeit auch Zwangsarbeiter bei Magirus. Das wollen wir nicht vergessen. Und Sie erzählen da auch immer eine ganz spannende Geschichte dazu. Denn Magirus hat dann doch immerhin einiges getan für diese Zwangsarbeiter, das man gar nicht unbedingt erwartet.
Ja, und zwar Magirus hatte dafür gesorgt, dass auch am Wochenende diese Leute ein Essen bekommen. Da gab es eine Wirtschaft, um Roten Ochsen hieß der. Und da konnten sich diese Fremdarbeiter oder Zwangsarbeiter, wie sie es wollen, verköstigen. Und was ganz wichtig war, Magirus erstellte auch eine Krankenstation hier in Ulm für diese Leute. Das ist eigentlich, das muss man auch erwähnen. Und ich hatte eine ganz kleine Geschichte dazu. Vor circa 10, 12 Jahren hatte mich jemand aus Holland angerufen und sie hat gesagt, ihr Vater hat bei Magirus geschafft, im Dritten Reich, ob ich da was wüsste. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo der untergebracht war. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie wieder in Ulm sind, kommen Sie, rufen Sie mich an und ich zeige Ihnen, wo Ihr Vater gewohnt hat und wo das Magirus-Werk steht. Und dann haben wir uns mal getroffen, das ist schon 10 Jahre her, jetzt möchte ich sagen. Und dann habe ich sie in Rotenberg geführt, da gab es ja diese Kasernierung von Magirus-Mitarbeitern. Und dann habe ich ihr das Magirus-Werk gesagt und dann habe ich ihr das auch erzählt, dass die Leute eigentlich immer bei Magirus gut ernährt worden sind. Und dann war sie eigentlich zufrieden, weil ihr Vater nie was erzählt hat aus dieser Zeit. Und sie wollte jetzt einfach wissen. Und die ist eigentlich mit einem leicht beruhigten Geist ist sie dann in Urlaub gefahren, sagt man so. Ich konnte ihr ein bisschen helfen, dass es nicht ganz so elend war, wo es wirklich das Elend überall war damals.
Ich denke, Sie werden, wenn Sie diese Führung durchs Museum machen, nicht nur Geschichten erzählen, die jetzt spezifisch auf ein Fahrzeug sich beziehen, sondern so wie eben so ein bisschen über den Tellerrand blicken. Was sind denn da so die spannendsten Dinge, die Sie da berichten können?
Also die Geschichte der Mitarbeiter haben wir auch aufgeschrieben. Das fängt ja schon an mit den Arbeitszeiten. Das fängt an mit kein Pfeifen und kein Grölen auf dem Gang. Kostet 10 Pfennig Strafe. Dann der Wochenlohn wurde nur am Ende der Woche ausbezahlt, nie im Voraus, damit die Leute wieder am Montag zur Arbeit gekommen sind. Also das war zur damaligen Zeit, also um die 1900 rum. Dann Magirus hatte damals eine eigene Krankenkasse gegründet, eine Kasse. Dann gab es einen Betriebsrat schon 1920, richtig. Die Lehrwerkstatt wurde 1920 gegründet. Und Magirus war eigentlich immer auf der sozialen Seite, egal die ganzen 150 Jahre jetzt durch. Man sieht immer, über das Archiv kann ich das ja nachvollziehen, was man da geleistet hat, auch im sozialen Bereich bei Magirus. Es gibt übrigens bis heute Krankenpakete für die kranken Mitarbeiter. Dann gibt's dann noch Weihnachtspäckchen für die Kinder bis 14 Jahre und eine Erholungsverschickung.
Ich bin sicher, Sie bekommen auch Rückmeldungen von den Leuten, die bei Ihnen in der Führung waren. Was sagen die Leute, wenn sie das alles gesehen und gehört haben?
Ja, das glauben sie einfach nicht. Man kennt jetzt ja einen Außensteher, kann jetzt ja eigentlich nicht so mitfühlen, was jemand auch alles erlebt hat in einer Firma. Und wenn man so eine Führung macht, was die Firmen überhaupt, egal jetzt, ob das jetzt unsere Firma war oder andere, in diesen Jahren hergestellt hat und wie die Technik sich verbessert hat und überhaupt bis in die heutige Zeit rein, dann immer noch diese Sachen funktionieren. Also wir haben Sachen, die sind ja über 100 Jahre alt, die funktionieren heute noch. Und da ist nicht viel dran gearbeitet worden. Und das ist immer das war der Wow-Effekt dieser Besucher, die das eigentlich dann nicht glauben können, sagen wir so.
Es ist ja interessant, dass man die mechanischen Dinge, die kann man ja noch anfassen und da kann man ja auch mal vielleicht mit einem Drehapparat oder was nacharbeiten, das man vielleicht als Originalteil nicht mehr bekommt. Was passiert denn, wenn irgendwann mal nur noch elektronische Sachen ins Museum kommen? Da wird es ja langweilig, das kann man ja gar nicht greifen und dann auch nicht mehr so erklären, oder?
Nein, wir haben auch vorgesorgt, wir haben ja Fahrzeuge, die schon die Elektronik drin haben und wir haben ja Mitglieder, die bei uns Ingenieure sind und Entwickler sind, die haben dann diese Software im Prinzip aufgehoben und damit wir auch in 10 Jahren noch mit unseren Fahrzeugen aus der neueren Zeit fahren können. Das ist ja richtig wichtig, sonst kannst du mit keinem Fahrzeug, wenn das Fahrzeug sein Leben vergisst und du dem nichts mehr einhauchen kannst, dann fährt das Auto nicht mehr. Das ist ganz wichtig.
Irgendwann kann man dann wahrscheinlich am PC irgendwas machen und die Kinder, die wissen dann sofort, wie das geht.
Die Jungen, die sind da voll drauf, das stimmt. Ja, wir haben auch junge Mitglieder im Verein, die heute Flyer machen, gestalten, die auf Instagram sind, die uns auch außerhalb der ganzen Städte und so weiter, Ulm und Umgebung, noch bekannt machen in der ganzen Europa. Also wie soll ich sagen, das ist die Jungen, die sind da voll drauf und die möchten wir auch im Verein haben, so Leute, also die Jungs.
Ja, unbedingt, damit der Verein weiterlebt. Kostet es Mitgliedsbeitrag?
Im Jahr kostet es 35 Euro.
Ah ja, das ist ja voll überschaubar. Wann ist das Museum jeweils geöffnet?
Also wir haben einmal im Monat an einem Sonntag geöffnet. Das müssen Sie auf unserer Webseite nachschauen, diesen Sonntag, weil wir können jetzt nicht fahrplanen, auch durch diese Corona-Zeit heute. Wir können nicht einen festen Termin machen, dann wird er nicht geführt. Aber es steht jeden Monat steht die Öffnungszeit drin.
Und wenn man eine Führung buchen möchte, kann man das dann auch außerhalb dieser Zeiten machen. Wir gehen einfach den Termin absprechen.
Genau, über die Webseite absprechen, dann bekomme ich, dann organisiere ich diese Führungen. Entweder mache ich oder machen es meine Kollegen von mir. Und wie gesagt, Personen bis 25 Leute, 30 Leute gehen auf alle Fälle.
Das ist also für einen Ausflug natürlich dann auch mal eine gute Sache. Ich weiß, in Amerika, da gibt's ja an jeder Attraktion hinterher einen Giftjob, durch den man zwingend durch muss, sonst kommt man da nicht mehr raus und man nimmt da vielleicht das ein oder andere Geschenkle dann mit. Haben Sie auch sowas, dass es
ja,
irgendwie...
Ja, nach dem IKEA-Prinzip, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Wir haben einen Shop gebaut, den haben wir auch in der Corona-Zeit gebastelt, diesen Shop. Wo unsere Modelle, wir verkaufen Bücher, wir verkaufen Modelle. In Zukunft werden wir auch Öle verkaufen in einer Magirus-Dose drin, in einer Altöldose drin und versuchen auch ein Festpapierbrett mit dem Aufzug, mit dem Aufschrift drauf, mit dem Handtuch, mit dem Festpapiermesser als Geschenk einfach den Leuten anzubieten.
Das heißt, man ist rundum versorgt. Sie hatten vorhin schon gesagt, gibt auch ein bisschen was zu trinken, wenn man Sie besucht. Und wie lange halten sich die Leute, die jetzt, sagen wir mal, selbst guided durchgehen, wie lange halten die sich dann in ihren Räumen auf?
Also, wenn ich jetzt an den rückgängigen Sonntag denke, da sind die ersten um 10 gekommen und die gleichen sind um 6 am Abend gegangen.
Das heißt, es ist wie im Deutschen Museum in München, man wird nie fertig.
Man trifft wieder Bekannte und dann redet man wieder drüber und dann geht man wieder an irgendein Objekt hin und dann redet man wieder über das Objekt. Also das finde ich total spannend, wenn sich dann 5, 6 Leute, die sich das ganze Jahr eigentlich nicht sehen, die kommen dann ins Magirus Museum und dann treffen sie sich und dann ist natürlich das, ja komm, jetzt sitzen wir hin und dann machen wir das, dann reden wir nochmal drüber. Also das war gigantisch, als am Sonntag, muss ich dazu sagen.
Also ich bin sicher, da hat man sehr viel Spaß.
Also ich auf alle Fälle, ich habe immer Spaß, wenn Leute kommen und mich was fragen. Also da habe ich richtig Spaß, da blühe ich eigentlich so richtig auf, kann man sagen.
Peter Burkhardt, der Vorsitzende vom Magirus Iveco Museum in Neu-Ulm. Ganz herzlichen Dank, Herr Burkhardt, für Ihre Geschichten, für die lebendige Präsentation Ihres Museums. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch viel Spaß haben und viele neue Sachen wieder reinkriegen und dass es weitergeht mit diesem tollen Museum.
Ja, herzlichen Dank für diesen Auftritt, dass ich den machen durfte hier. Und es wird unser Museum noch bekannter.
Ja, das wünschen wir Ihnen. Also, und was macht man dann, wenn der Tag fertig ist, wenn man alles geschafft hat? Dann macht man Feierabend. Und so auch Don Marco und die kleine Freiheit. Und Friedrich Hoog sagt Danke fürs Zuhören bei der Plattform bei Radio Free FM.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.